unsere Hoffnung war, jetzt auch bei der E-Transporter-Selbsthilfegruppe, war eigentlich unsere Hoffnung, die großen Automobilhersteller sind dabei, sowas zu entwickeln. Die sehen da so eine Gruppe und finden das vielleicht gut, wenn die mittesten oder auch wenn auch nur aus Imagegründen da was mitmachen und man kriegt irgendwelche Vorserienmodelle, entwickelt dran mit, verpflichtet sich zu irgendwas. Das haben wir eigentlich gedacht, sowas kommt zu dem Zeitpunkt. Kann man überhaupt nicht.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach. Wir, das sind Frauke und Andreas.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich bei Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
So Tech Deutschland heute mal nicht aus dem Studio, sondern aus einer Bäckerei. Und warum sind wir hier? Wir sitzen hier mit Bäckermeister Roland Schüren zusammen. Schön, dass Sie oder wir da sein dürfen, viel mehr. Und man könnte ja jetzt erstmal meinen, wieso bei einem Bäcker? Wir sind hier bei So Tech Deutschland, aber das passt ja bei Ihnen tatsächlich ganz gut. Ich sage ein paar kurze Worte kurz zu Ihnen. Sie haben ja vor einigen Jahren eine Selbsthilfegruppe gegründet für Elektrotransportern mit anderen Bäckereibetrieben oder Handwerksbetrieben zusammen. Sie sind auch im Vorstand des Grünen Wirtschaftsdialoges und setzen sich für Rahmenbedingungen für Unternehmen ein, die auf grüne Energie setzen wollen. Lange Vorrede, Herr Schüren. Was ist denn nun eigentlich Ihre Hauptarbeit im Moment? Noch der Bäckerbetrieb oder als Botschafter der nachhaltigen Energie?
Ja, die Hauptarbeit ist tatsächlich noch der Bäckereibetrieb tatsächlich. Ich meine, das merkt man, das sieht man hier auch. Aber ich werde schon viel gefragt durch meine Expertise, die komplett aber aus dem täglichen Machen kommt und aus dem Umsetzen kommt. Und hat auch jetzt so weit geführt, dass diesen Donnerstag ich einen Assistenten eingestellt habe, der am Donnerstag anfängt. Und zwar ist das ein Assistent Non-Bakery bei mir. Interessant, nicht wahr?
Was macht er?
Der unterstützt mich bei allem, was nicht mit der Bäckerei zu tun hat. Ob das jetzt E-Mobilität ist, ob das die Energie ist, ob das Projekte sind, die mit oder Bauprojekte, die mit Energieoptimierung, mit Sektorenkopplung zu tun hat. Das haben wir ja hier auch in der Backstube schon zum großen Teil umgesetzt. Und es hat sich einfach gezeigt, dass meine in Anführungsstrichen normale Assistentin und ich das einfach so nicht mehr schaffen. Und dann würde die Bäckerei leiden. Und da stelle ich doch lieber einen ein.
Sie weiter den Bäckerbetrieb zu 80% dann und nur noch 20%?
Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, wo die Reise prozentual hingeht, aber ich weiß, wir brauchen Verstärkung.
Okay. Im Management.
Genau, richtig.
Wie fing denn das alles an damals mit der Selbsthilfegruppe? Warum kam das zustande? Wo war da Ihr Problem? Und Sie hätten ja weiter fahren können wie bisher mit schönen Dieselfahrzeugen und...
Ja, also hätten es alle machen können. Wir haben ja schon vorher auf Erdgas umgestellt und stellen jetzt von Erdgas auf Elektrozug um Zug um. Aber das ist genau das Thema. Wir möchten ja klimaneutral CO2 minimal ausliefern bis zu unseren Filialen. Also unser Denken der Wertschöpfungskette, die wir betreiben, vom Landwirt bis zum Endverbraucher, hört ja nicht an der Backstube auf, sondern sie geht bis in die Filiale, also quasi auch bis in die Einkaufstasche des Verbrauchers und Kunden. Und dazu brauchen wir eben Elektrofahrzeuge, um die Ware in den Laden zu bringen. Es gibt die in kleine Transporter, die man nutzen könnte. Aber darüber hinaus gab es damals nichts anderes und es ist das jetzt fast immer noch so. Es gibt zwar jetzt von der Automobilindustrie einige 3,5 Tonner elektrisch, die aber auch nur in ganz homöopathischen Dosen und dann ausgewählte, meist Paketdienstkunden vergeben werden. Also der normale Handwerker hat noch immer nicht die Möglichkeit, ein 3,5 Tonner Serienelektrofahrzeug zu kaufen. Außer einem. Unseren BV1, unser Bakery Vehicle One, was wir eben hier mit der Selbsthilfegruppe entwickelt haben.
War es damals nicht auch so, dass Sie selbst angefangen haben, in Transporter umzurüsten zu wollen zum Elektroauto?
Genau, wir haben auch zwei umgerüstete Sprinter da, aber das ist eben keine Serie. Das sind Fahrzeuge, wo Dieselmotoren ausgebaut wurden, Antriebsstrang raus, neuer Elektroantriebsstrang rein, Batterien rein. Natürlich alles in Handarbeit, die Dinger sind schweineteuer. Und bisher kosteten 3,5 Tonner elektrisch solche umgerüsteten Fahrzeuge das 3- bis 4-fache eines Dieseltransporters. Und wir haben es immerhin geschafft, mit unserem BV1 auf die Hälfte zu kommen und dann eben mit unserer Jahresfahrleistung und unserem Strombezug nach 3 bis 4,5 Jahren diesen Mehrpreis durch geringere Verbrauchskosten wieder rausgefahren zu haben.
Aber haben Sie denn mal bei Daimler oder VW den üblichen Verdächtigen, die man da so im Kopf hat, erstmal angeklopft und gefragt, ich brauche das und das, könnt ihr mir das bauen?
Ja, natürlich, klar. Sofort, von Anfang an. Es haben ja an unserer Ausschreibung, die wir gemacht haben, 51 Unternehmen teilgenommen. Und es haben sich also viele Umrüster natürlich, aber auch fast alle großen Automobilhersteller haben sich von alleine bei uns gemeldet und gesagt, wir hätten gerne auch das Lastenheft, was sie erstellt haben. Wir würden gerne gucken, ob wir daran teilnehmen können. Viele haben es natürlich nur als Marktforschung genommen, aber einige haben tatsächlich auch Angebote. Wir haben 5 brauchbare Angebote zurückbekommen von 51. Und da war auch Daimler bei, da war Renault bei, da war Nissan bei. Mit VW war es sehr schwer damals, heute wären sie wahrscheinlich auch dabei, aber damals wollten die irgendwie nicht. Also uns waren die einzigen, die nicht von sich raus auf uns zugekommen sind damals.
Und was hat am Ende für den Street Scooter, ist ja jetzt Street Scooter, ja, nicht wahr?
Genau.
Gesprochen?
Also die anderen konnten es gar nicht in der Zeit anbieten. Also die Angebote kamen bis auf Renault alle von Umrüstbetrieben und eben Street Scooter als Hersteller. Und ich denke, diese Firma Street Scooter, die halt nicht so groß ist, die als Mutter die Deutsche Post hat, die einfach flexibler ist, waren die einzigen, die ein Elektroauto im Programm hatten, was auch von vornherein als Elektroauto konstruiert wurde.
Da muss erst die Deutsche Post kommen, damit das klappt.
Da muss die kommen. Und dann kommt ein Bäcker dazu, nimmt sich ein paar andere Bäcker und Handwerker dazu und dann wird daraus ein 3,5-Tonner. Und So konnte es klappen und diese Verbindung aus diesem rein für den Elektrobetrieb geplanten und gebauten Street Scooter mit dem Leichtbau- und Niederflurfahrwerk von TBZ, das zusammen hat eben da einen riesigen Vorteil gebracht, auch vor allen Dingen vom Gewicht und von der Zuladung her.
Hat sich daraus, also auch mal für Sie persönlich, was hat Sie dazu bewogen, dieses Elektro-Thema so anzugehen? Sie haben ja auch einen Ladepark hier, man sieht hier vor der Haustür viele, viele Stromtankstellen. Wie viele sind das zurzeit und wie hat sich das entwickelt?
Also wir haben 21 direkt zugängliche Ladeplätze und wir waren bis Frühjahr diesen Jahres von Mitte 2013 an so lange der größte öffentliche Ladepark Deutschlands.
Und wer hat Sie abgelöst?
Ich meine, das ist Mitsubishi irgendwo im Osten gewesen am Werksgelände. Die haben auch relativ viele öffentlich gemacht. Ne? Die haben, glaube ich, über 60 Ladepunkte gebaut und dann habe ich lange mich darauf gefreut, dass ich endlich diesen Titel loswerde. Das hat doch sehr lange gedauert.
Schon komisch, ne? Aber wie kam es damals, 2013? War das aus der Not heraus oder war das wirklich ein Ziel? Ich schaffe hier was, kommen hier viele Kunden her. Eventuell kommen dann viele auch mit einem Elektroauto, die können hier laden, können hier Brötchen kaufen und
Ja, richtig. Also natürlich gibt es 2 Aspekte. Einmal unsere eigenen Fahrzeuge laden zu wollen. Wir haben ja 2011 das erste Elektrofahrzeug angeschafft. Da sah das Gebäude hier noch anders aus. Und wir hatten eine Ladesäule da stehen. Und haben dann die Erfahrung gesammelt und gemerkt, wow, wir haben doch hier als Bäckerei alle Möglichkeiten, mit unseren täglichen Fahrstrecken elektrisch zu fahren. Und es passt zu uns, zu unserer Natürlichkeitsphilosophie, zu unserer CO2-neutralen Produktion. Und deswegen habe ich das vorangetrieben. Und der Nebeneffekt, der zweite Punkt ist dann einfach, dass diese betriebliche Ladeinfrastruktur man natürlich auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Nicht alle, aber doch sehr viele von den Ladepunkten. Und somit ist eben da der Ladepark Kreuzhilden entstanden.
Wie hat sich das denn entwickelt? Wie viele Elektroautos oder beziehungsweise wie viele Elektroautofahrer kommen zu Ihnen? Hat sich die Zahl nach oben hin entwickelt in den letzten Jahren oder ist das immer noch gering?
Ja, sie hat sich sehr nach oben entwickelt, aber es ist natürlich immer noch auf einem geringen Niveau. Ne? Also bei uns hier im Gewerbegebiet, ich schätze mal, das sind so vielleicht so 8 durchschnittlich am Tag, die bei uns laden kommen. Ja, wer sich auskennt, der sagt schon, wow, so viel. Es gibt ja auch, ich glaube, 0,5 oder 0,6% aller Fahrzeuge in Deutschland sind Elektrofahrzeuge. Ne? So viel gibt es gar nicht. Aber das zeigt schon was, dass wir von 2013 bis 2019 eben diesen Titel größter öffentlicher Ladepark Deutschlands tragen konnten. Das zeigt, wie lange schon die Notwendigkeiten klar waren, was zu tun im Mobilitätsbereich da, wo es geht und wie lange es dann dauert, bis sich was entwickelt mit den Ladezahlen. Und das war genau die Zeit, wo ich wunderbar verfolgen konnte, wie von welcher Seite auch immer gebremst wurde.
Und von welcher Seite wurde gebremst?
Ja, das ist der Lobbyismus der Automobilindustrie, der die Politik im Griff hat. Ne? Also wenn man selber mal in dem Fall Sigmar Gabriel, den als Wirtschaftsminister, in einem Dialog mit Elon Musk in seinem eigenen Ministerium in Berlin, also in Sigmar Gabriels Ministerium, mitbekommen hat und wie er da argumentiert hat und wie er sich auch verhalten hat, dann ist das nur ein Schluss. Gibt es da nur für mich, die Politik hat zumindest bisher in vorauseilendem Gehorsam immer das gemacht, was sie für richtig hielt für die deutsche Automobilindustrie. Und da war der Elektromotor kein Thema.
Na gut, Sigmar Gabriel, die Nähe zu Volkswagen. Und in diesem Volkswagen war ja auch lange Jahre der Meinung, Tesla wird nicht lange überleben.
Volkswagen, Kohlekumpel, alles.
Also wo sehen Sie dann das Problem? Hätte denn in Deutschland überhaupt jemand eine Chance gehabt zu sagen, ich drücke hier Elektroautos durch als Politiker, hat er doch gegen so alleine erstmal keine Chance. Ja, wir versuchen ja immer irgendwie auf Freiwilligkeit was zu machen. Also wo hätte denn was passieren können vor 5 oder 10 Jahren, damit das Fahrt gewinnt?
Ja, man hätte zum Beispiel diese Ladesäulenverordnung, die ja auch damals aus dem Wirtschaftsministerium kam, ganz anders gestalten können. Da sitzt im Prinzip jemand, das habe ich dann gemerkt, jemand wie ich, der betriebliche Ladeinfrastruktur schafft und mit dem Nebeneffekt, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, hat mit der Ladesäulenverordnung die gleichen rechtlichen Probleme bekommen wie zum Beispiel Tesla, die auch schon ein System hatten, es selber entwickelt haben, selber investiert haben und dann aber von gesetzgeberischer Seite plötzlich kategorisiert worden als öffentlicher Ladepunkt mit der Verpflichtung, das für alle anderen öffentlich zu machen oder eben die Öffentlichkeit aufzugeben. Und das war auch ein Punkt, der das ausgebremst hat, eindeutig.
Jetzt liegt es ja zum einen an der fehlenden Ladeinfrastruktur, dass wir so wenige E-Autos haben. Aber ist das das einzige Problem?
Nein, das ist meiner Meinung nach ein sehr geringes Problem nur, dass es an der Ladeinfrastruktur liegt. Es liegt eindeutig daran, dass es zu wenig Elektrofahrzeuge im Angebot gibt und dass die es
Preiswerte.
Gibt, Preiswerte, dass die in geringen Mengen hergestellt werden, sodass die Economies of Scale, also die Fixkostendegression, da nicht zuschlägt, noch nicht. Ne? Zusätzlich dazu, dass natürlich die Batterie ein teurer Bestandteil ist, aber unsere Hoffnung war, jetzt auch bei der E-Transporter-Selbsthilfegruppe, war eigentlich unsere Hoffnung, die großen Automobilhersteller sind dabei, sowas zu entwickeln. Die sehen da so eine Gruppe und finden das vielleicht gut, wenn die mittesten oder auch wenn auch nur aus Imagegründen da was mitmachen und man kriegt irgendwelche Vorserienmodelle, entwickelt dran mit, verpflichtet sich zu irgendwas. Das haben wir eigentlich gedacht, sowas kommt zu dem Zeitpunkt. Kam aber überhaupt nicht. Und ich habe natürlich auch als BWLer Verständnis dafür, wenn ein industrieller Prozess wie der Automobilherstellung, dass der länger braucht, bis der umgestellt ist, bis das alles funktioniert. Aber es ist nicht nur das, weil andere zeigen, wie es schneller geht. Renault ist mit der Zoe schon ganz lange dabei, Nissan hat früher angefangen und da haben die Deutschen eben ein bisschen geschlafen.
Ja, aber wobei es ja bei der Ladeinfrastruktur, wenn ich da nochmal zurückkommen darf, auch noch das Thema ist, es gibt unterschiedliche Tarife. Manchmal tankt man auf Zeit, dann tankt man nach Kilowattstunden. Es ist teilweise auch relativ teuer, muss man sagen, auch im Vergleich, sodass es auch relativ unübersichtlich ist. Ich kann mich erinnern, wir waren vor 2 Jahren schon mal hier und hat einer der E-Autofahrer, die hier vor Ort waren, uns die ganzen Karten gezeigt, die er brauchte zum Tanken für die unterschiedlichen Standorte. Das kann ja am Ende auch nicht sein, wenn man es den Leuten möglichst einfach machen will, die sonst einfach zur Tankstelle fahren, 2 Minuten tanken und dann sind sie wieder weg.
Richtig, das stimmt. Aber so viel öffentliche Ladestruktur, wie alle mal sagen, braucht man gar nicht. Also meiner Meinung nach werden, sagen wir mal, 80% aller Ladevorgänge werden zu Hause oder beim Arbeitgeber stattfinden. Und die restlichen 20 teilen sich vielleicht irgendwie auf in, sagen wir mal, die Fernstrecke. Da ist es wichtig, dass an den Autobahnen und Fernstrecken Schnellladeinfrastruktur geschaffen wird. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der einzige Punkt, wo man was tun muss. Und dann gibt es eben noch Ladestationen, die an Supermärkten sind oder an irgendwelchen Ferien-Hotspots oder so, wo man hinfährt und dann wieder zurück will. Und der Rest wird sich ergeben. Also es gibt die Fernstreckeninfrastruktur, die fehlt. Und es ist wichtig, dass der Gesetzgeber wo Leute im Geschosswohnungsbau wohnen, in Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen, dass die in die Lage versetzt werden, da in der Nähe irgendwo ihr Auto aufladen zu können. Das Einfachste ist natürlich, dass man erstmal die Baugesetzgebung ändert für die Tiefgaragen, dass nicht ein Miteigentümer alles verhindern kann. Und das Zweite ist, dass in anderen Gebieten einfach so über Nacht Lademöglichkeiten auf Parkplätzen geschaffen werden.
Ja, da arbeiten ja bisher nur die, wenn denn dann die, sag mal, Einzelhändler selbst dran, wie Lidl. Das ist ja sehr wenig. Die wollen, glaube ich, jede fünfte Lidl-Parkplatz mit einer Ladesäule versehen. Da gibt es ja unendlich Möglichkeiten. Ne? Aber die andere Frage ist doch für mich, können wir einfach den bisherigen Autoverkehr übersetzen in die Elektromobilität, von der Menge her? Das ja. Müssen denn 40 Millionen Fahrzeuge in Zukunft auch als Elektrofahrzeuge rumfahren? Sollte nicht alles ein bisschen weniger sein? Und zum Beispiel Park-and-Ride-Parkplätze, die häufig oft noch keine Ladesäulen haben und so weiter, das dort. Genau.
Park-and-Ride-Parkplätze, ein guter, sehr guter Vorschlag. Da wäre es gut. Da könnte man auch öffentliche Ladeinfrastruktur bauen. Die muss nicht schnell laden können. Die darf lange laden, weil man ist ja am Arbeitstag nicht da. Das wäre einfach möglich, richtig. Ja. Es wäre ein Betätigungsfeld zum Beispiel für Wohnungsbaugenossenschaften. Da sind auch schon viele dran, die da viel, viel überlegen. Und wenn es in deren Besitz alles liegt, dann ist das auch machbar.
Ohne da jetzt zu sehr abdriften zu wollen, aber es gibt ja auch immer wieder Vorurteile gegen Elektroautos. Ist das für Sie dann eher wieder die Lobby, die dagegen haut? Weil es heißt ja, seltene Erden, die Produktion von Elektroautos ist auch teuer und aufwendig. Die Batterie ist auch nicht unbedingt umweltfreundlich, bis es dann mal zum Fahren kommt.
Ja gut, wer jetzt dahinter steckt im Einzelnen, weiß ich nicht. Aber Sie haben recht, es ist sehr viel Verunsicherung da. Und es gibt viele, die das aufnehmen und da irgendwie billige Panikmache machen oder um Aufmerksamkeit heischen. Da wird sich ganz viel tun. Es ist natürlich so, dass die Herstellung der Batterie einen gewissen Impact auf die Umwelt hat. Ne? Es ist aber so, dass das Elektroauto, das nach, wenn man zum Beispiel Ökostrom tankt mit dem jetzigen deutschen Strommix, wenn man nach dem jetzigen deutschen Strommix tankt, dann hat man es ungefähr nach 60.000 Kilometern neutralisiert, lädt man nur Ökostrom nach 20.000 Kilometern. So sind die Verhältnisse ungefähr. Und es ist so, dass die zum Beispiel die Abbaubedingungen, da wird ja immer gesagt, hier Kobalt, Kinderarbeit in Afrika und sowas alles. Oder eben bei Lithium, der Abbau in Südamerika, wo irgendwelche Landschaften verschandelt werden. Wenn man da mal genau hinterguckt, geht das eigentlich durch die E-Mobilität sehr viel besser in eine viel bessere Richtung, als es bisher war. Der ganze Lithiumabbau zum Beispiel ist ja bisher zu 2/3 bis 3/4 für ganz andere Dinge als für Elektroautos gemacht worden. Ne? Für Glas, für Keramik, für andere Batterien. Jetzt kommt es in den Fokus und jetzt machen sich auch Menschen und Unternehmen Gedanken darüber, wie kann ich es umweltverträglicher und sozialverträglicher machen. Bei Kobalt zum Beispiel steigt Finnland und Kanada mit in den Abbau ein. Also Länder, die überhaupt nichts mit Kongo oder so zu tun haben. Die Technologien entwickeln sich weiter und es geht alles in eine richtige, nachhaltigere Richtung. Da kann man natürlich jetzt das bisherige im Kongo oder in Chile kritisieren. Aber es wird ganz schnell gehen, dass das auf einem ganz anderen Niveau ist. Parallel dazu die technische Entwicklung. Es gibt die ersten Lithium-Ionen-Batterien, die nahezu komplett auf Kobalt verzichten können. Tesla ist zum Beispiel auf 25% nur noch Kobaltanteil runter und andere melden jetzt ähnliche Erfolge. Also da ist vieles im Fluss, vieles geht weiter und ich habe noch die Worte im Ohr, wenn man jetzt die Frage stellt, Sie hatten die eben kurz erwähnt, schaffen wir das denn, dass 40 Millionen Fahrzeuge in Deutschland von jetzt auf gleich elektrisch fahren? Das wird nie so sein von jetzt auf gleich, aber wäre es so, dann würden wir in Deutschland, da sind sich die Experten in einer gewissen Spanne einig, zwischen 14% und 20% mehr Strom benötigen, als wir jetzt schon benötigen. Und das ist eigentlich relativ einfach möglich.
Wir haben ja jetzt in Sachen Elektromobilität eine hohe Expertise auf sich angeeignet. Es gibt ja auch eine Community, ne, wo Fakten ausgetauscht werden. Ja. Was sagen Sie, was würden Sie den Leuten raten, wo man sich denn informiert? Weil oft wird in den Medien ja auch nicht ganz sauber dargestellt. Auch jetzt die neuesten Studien einige, wo das dann ja sehr einseitig manchmal berichtet wird, ne, oder dargestellt wird. Wo kann man sich denn informieren und wirklich sichere Fakten herhaben, auch was zum Beispiel CO2-Neutralität betrifft oder ja, wie ein Herstellungsprozess nun ist das? Da gibt es ja nicht überall die Fakten dazu.
Ja, wenn man ein bisschen sucht, findet man sie. Also da gibt es ja viele Studien, es gibt veraltete. Also mir helfen dabei eigentlich die Communities und die sozialen Netzwerke. Da wird natürlich schon mal Mist kommentiert. Aber die Studien selber, die sind eigentlich immer vollkommen klar. Und da kann man sich seine Meinung eigentlich ganz gut bilden. Es gibt da diese berühmte alte Schweden-Studie, die aus verschiedenen zusammengesetzt wurde, die auf veralteten Zahlen beruht. Die ist ganz schnell quasi widerlegt worden. Aber ansonsten rate ich immer, unterhalte ich mit Elektroautofahrern oder leih dir mal eins und versuch's einfach selber. Und wenn du die Möglichkeit hast, dass du so wohnst, dass du eine Photovoltaikanlage haben kannst oder sich an einer beteiligen kannst, dann ist das natürlich die Kür zum Elektroauto. Das ist dann ungefähr so wie eigenen Salat aus dem Garten ernten und den genießen oder eigene Tomaten. Man hat dann den eigenen Strom vom Dach, der fließt direkt in die Batterie und dann ist man eigentlich über alle Kritik erhaben.
Wenn wir beim Strom vom Dach sind, kommen wir doch mal zu den Unternehmen und zum nachhaltigen Wirtschaften oder der grünen Energie, die man vielleicht auch selber produzieren kann. Wie kann denn Technologie einem Unternehmen helfen, auf Nachhaltigkeit zu setzen?
Ja, Technologie ist der eine Punkt. Natürlich gibt es auch Einspareffekte oder Änderungseffekte, die mehr Nachhaltigkeitseinfluss auslösen. Also am einfachsten ist es natürlich, eine große Menge an Energie einzusparen oder einen großen Schritt zu nachhaltigerer Produktionsmethoden zu machen, hat man dann, wenn man irgendwie im produzierenden Gewerbe tätig ist. Wir sind ja das energieintensivste Handwerk im Bäckerhandwerk. Aber wenn ich jetzt an industrielle Prozesse denke, an alles, was mit Metallbearbeitung zu tun hat, an Gießereien oder sowas, das ist ja alles ein Vielfaches von dem, was wir brauchen. Und die Regel ist so, ich muss mir überlegen, habe ich in meinem Prozess, in meinem Unternehmen, irgendwo muss ich an einem Stoff einen Aggregatzustand wechseln. Ob an dem Produkt, was ich herstelle, zum Beispiel durch Backen oder durch Metallschmelzen, oder eben durch einen Verarbeitungsschritt. Und immer, wo ich was so erhitzen oder kühlen muss, dass sich ein Aggregatzustand wechselt, da fällt auch was an, was ich irgendwie auffangen kann und für was anderes benutzen kann. Am besten selber für eigene andere Prozesse und spare dann da ein. Oder vielleicht auch für andere, indem ich es quasi an den Nachbarbetrieb oder den anderen übergebe. Und an dem Punkt sind wir eigentlich da, dass Unternehmen die dezentrale Energiewende durch Koppelung und Energieweitergabe an Nachbarn oder in Regionen, in Gruppen, da viel mehr machen könnten, wenn denn die Regularien des Energiemarktes es zulassen würden.
Würden, okay. Sie sind ja Vorstandsmitglied im Grünen Wirtschaftsdialog. Mhm. Ich glaube, hier in der Region, ne?
Nö, bundesweit.
Ach, bundesweit, okay. Was ist das Ziel des Vereins? Ist es ein Verein oder welche Organisationsstruktur liegt dahinter?
Das ist ein Verein, genau, mit einem sechsköpfigen Vorstand, der die Wirtschaft einlädt zu Problemlösungsgesprächen, zu Strategiegesprächen oder zu bestimmten Events, wo er immer, wir sind also alle nah an der grünen Politik, die meisten von uns sind auch Mitglieder bei den Grünen, wo wir eben die Politiker zusammenbringen mit der Wirtschaft, aber konkret auf Themen und Probleme und Aufgaben bezogen. Und ich bin als Handwerker da sehr gerne mit dabei, weil ich meine, es tut beiden Seiten sehr gut, wenn man mal bei bestimmten Dingen ins Detail geht und auch daraus gemeinsam auch Ideen entwickeln kann oder für sich teilweise Ideen entwickeln kann, wie denn die Regularien geändert werden können, verbessert werden können, dass ohne großartige Verbote sich Unternehmen, aber auch Verbraucher richtig verhalten und richtig miteinander zusammenarbeiten, um den Klimaschutz und die Energiewende voranzubringen. Einerseits, aber es geht auch um andere Politikbereiche. Aber ein großer Bereich ist Energie.
Haben Sie da ein Beispiel irgendwie parat?
Ja, zum Beispiel hatten wir ein Forum Folgen des Kohleausstiegs der Kohlekommission in Berlin mit hochrangigen Politikern und auch Wirtschaftsvertretern, viele CEOs. Und es kam dabei heraus, dass es Unternehmen gibt, das ist kein Geheimnis, es gibt Unternehmen in Deutschland, die 1% zum Beispiel der gesamten Energie, die in Deutschland verbraucht wird, für ihre Prozesse brauchen. Zum Beispiel ThyssenKrupp, zum Beispiel BASF. Die waren zum Beispiel auch beide anwesend. Und es kam raus, dass diese und auch andere Unternehmen viele Eigenerzeugungskraftwerke haben, die an ihren großen Industriestandorten nicht erneuerbar, meistens nicht erneuerbar, Energie erzeugen, damit die Prozesse da laufen können. Die laufen aber nicht rund um die Uhr. Und wenn dann diese Unternehmen zeitweise mit ihren eigenen Kraftwerken das Stromnetz sinnvoll unterstützen könnten. Und andererseits möchten sie aber auch gerne von zum Beispiel großen Windkraftanlagen in der Nähe oder von Photovoltaikparks in der Nähe gerne Energie beziehen. Das ist aber dann aus irgendwelchen regulatorischen Gründen der Netzbetreiber und der Bundesregierung nicht möglich. Diese Erkenntnis habe ich da mitgenommen und dann fällt mir mein paralleles Beispiel zu dem Gebäude ein, wo wir hier sitzen. Wir haben ja das Dach auch komplett voll mit Photovoltaik. Wir nutzen das ja nachmittags, wenn die Backstube ruht, zum Laden der Elektrofahrzeuge. Das ist noch ein wesentlicher Vorteil, den wir als Bäckereien haben, weil die Sonne ja weiter scheint. Wenn wir in Mitternacht anfangen, ist das nicht der Fall, da braucht man das Netz. Aber jetzt ist es so, dass bei dem mehr und mehr an Elektrofahrzeugen, die wir haben für den eigenen Vertrieb, eben das dann auch schon an Grenzen kommt. Jetzt würden wir liebend gern beim Nachbarn die Dachfläche dazu mieten, auch Photovoltaik drauf tun und das dann mit über unseren Hausanschluss nutzen. Darf man nicht, weil da ist eine Grundstücksgrenze zwischen.
Aber müssten Sie dann nicht nur bei den Grünen anklopfen, sondern eher mal bei noch ja schwarz-rot, noch sind die Grünen ja nicht an der Macht?
Ja, richtig. Also es ist ja nicht so, dass wir eine Organisation der Partei sind. Ne?
Sagen wir es mal so.
Sehr zugewandt, genau, richtig. Und
sind nicht alle grün, also von daher rennen Sie wahrscheinlich offene Türen ein.
So empfinde ich das im Moment tatsächlich bei der Wirtschaft, weil alle merken mehr und mehr, Moment mal, das grüne Wirtschaften tut ja gar nicht weh und überlegen, och, könnten die Ideen denn nicht ein Geschäftsmodell für die Zukunft für uns sein? Weil eigentlich ist die Wirtschaft viel weiter zumindest als die aktuelle Regierung mit ihren Gedanken.
Wer steht denn jetzt aber nochmal zu dem Thema gefragt, nebenan, wer steht denn da im Weg? Ist das der Netzbetreiber? Ist das die örtlichen Bestimmungen, die da im Weg stehen dazu?
Es ist die Vorgabe, dass jedes Grundstück einen eigenen Netzanschlusspunkt haben muss und der muss genutzt werden. Man darf nicht.
Den hat er trotzdem,
aber man darf nicht von dem einen Grundstück aufs andere gehen, wenn es jemandem anderen gehört oder es ein unterschiedliches
Flur. Und keine Solarzelle im Garten vom Nachbarn hinstellen und das Kabel bis über die Grundstücksgrenze ziehen.
Das können Sie machen, aber jetzt für den Wirtschaftsbetrieb wäre es auf jeden Fall nicht erlaubt.
Für den Pool beheizen
wäre das. Und da merkt man einfach, dass mein kleines Beispiel aus meinem Handwerksbetrieb mit ThyssenKrupp und BASF irgendwo zusammenhängt. Und wenn man das mal merkt und selber mitbekommt, dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, wie einfach eigentlich auch alles sein könnte. Und man versteht nicht, warum es so komplex behindert wird, wie es jetzt ist.
Zum einen ist der Strommarkt in Europa ja sehr europäisch, da hängt ja alles miteinander zusammen, aber dann doch wieder regional, wenn man die Windkraft nimmt und die ThyssenKrupp-Kraftwerke und das irgendwo hat da offenbar niemand so den richtigen Überblick oder.
Ja, den versuchen wir jetzt zu bekommen im Grünen Wirtschaftsdialog. Den kriegen wir mehr und mehr und schaffen es auch immer besser, da zu moderieren. Und ich kann Ihnen sagen, das macht richtig Spaß.
Ja, das glaube ich.
Die großen Unternehmen sind natürlich das eine und die Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich durch die Politik gegeben werden müssen. Aber wie sieht es denn bei den kleinen und mittleren Unternehmen aus? Wie innovativ sind die denn, wenn es jetzt um grüne Technologien sind oder um Einfallsreichtum? Ich schraube hier nochmal eine Solarpaneele hin oder was auch immer.
Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Da ist jedes Unternehmen, egal welcher Größe, bereit zu. Und je energieintensiver die sind, desto mehr Eigendruck haben die und so mehr Eigeninteresse haben die auch, das zu machen.
Ja, und was glauben Sie, sind wir in der Lage in Deutschland, uns wirklich mit rein regenerativer Energie zu versorgen? Also Sie als Handwerksbetrieb, Sie erzeugen ja nicht solche Spitzen, wie an manchen Tagen in Deutschland entstehen. Genau. Ne?
Das ist die wichtige Aufgabe, da haben Sie vollkommen recht. Kleine Betriebe können das vielleicht, wenn das Verhältnis des Grundstücks und der eigenen Energieerzeugung so groß ist, dass sie so wenig verbrauchen. Also verwaltende Betriebe können das ja heute schon. Mhm. Ne, da kommt ein Batteriespeicher in den Keller und schon läuft das. Das ist natürlich bei der Industrie, bei uns als Bäcker, die zur Hälfte nachts arbeiten und die auch Mengen brauchen, die wir auf dem Grundstück hier nicht selber herstellen können, ist das anders. Und noch anders ist es bei der großen verarbeitenden Industrie. Da muss man tatsächlich gucken, wie schafft man es, Eigenerzeugungsanlagen dazu erneuerbar zu machen und da, wo es nicht, wirklich nicht geht, weil eine Grundstoffindustrie, zum Beispiel Zementherstellung, ganz viel Energie braucht. Da muss man halt Kompromisse machen für einen gewissen Zeitraum, bis die Technologie soweit ist, dass man aber auch über eine andersartige Speicherung von Energie und Abrufen zu einem späteren Zeitpunkt da weitergekommen ist. Ne? Auch wenn man es jetzt global denkt, das Klima, könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck von auch einem Forum, was wir da hatten. Wir sind eigentlich in Deutschland schon ziemlich weit. Und auch die Grundstoffindustrie kann in Deutschland noch CO2 einsparen. Aber wenn sie Werke auch im Ausland hat, könnten sie das teilweise noch in viel erheblicherem Maße im Ausland machen, weil sie von einem ganz niedrigeren Niveau erst kommen. Und eigentlich müsste man das alles irgendwie zusammenzählen und gucken, wer hier bis da und dahin investiert hat und mehr aufgrund der sehr, sehr, sehr energieintensiven Prozesse nicht schafft. Aber im Ausland mit dem gleichen Mitteleinsatz viel, viel mehr erreichen kann, dann müsste man das zum Maßstab nehmen, hier bei uns von bestimmten Vorgaben, zum Beispiel 100% erneuerbar zu werden, für einen bestimmten Zeitraum abweichen zu können. Also es ist wirklich schwierig. Wir können noch mehr erneuerbare Anlagen bauen, wo Wind ist zum Beispiel und Sonne, können voranbringen, dass wir in eben den windstarken Zeiten irgendwelche Fluids oder Power to Liquid ist das Thema, eben Wasserstoff erzeugen oder methanisieren, damit es speicherbar ist und dann später wieder abrufbar ist von der Industrie, könnte es dann dahin transportieren. Das macht aber energetisch alles nur Sinn, wenn es wirklich nur in Zeiten mit hohem erneuerbaren Anteil gemacht wird. Das ist aber sehr schwierig. Nur diese Technik weiterentwickeln, bis sie soweit ist, dass wir auch in Deutschland mit einer 100% erneuerbaren Grundstoffindustrie arbeiten können, das ist das, was noch viele, viele Jahre braucht, wo ich auch jetzt noch keine klare Lösung sehe, wo aber auch, wenn klar ist, dass es kommen muss, ich sicher bin, dass die Industrie Lösungen findet. Es braucht halt nur etwas länger.
Bevor wir zur letzten Frage kommen, muss ich eines nochmal ansprechen. Wenn man hier in die Bäckerei kommt, steht da erstmal ein fast lebensgroßer Elon Musk. Sie sind ein Elon Musk-Fanboy, ich darf das so sagen, haben Sie ihm eben schon erlaubt vorab. Können Sie sich denn vorstellen, hier mal irgendwann jemand Deutsches aus der deutschen Autoindustrie oder so hinzustellen, der dann endlich mal einen Flock eingeschlagen hat für die Autoindustrie? Oder woher kommt dieser Elon Musk?
Im Moment kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich da in Deutschland jemanden finde.
Ja. Nee. Professor Schuh vielleicht?
Ja, den habe ich auch schon kennengelernt. Den durfte ich übrigens mal interviewen, also andersrum. Nee, auch nicht. Ja, kann ich Ihnen sagen. Elon Musk führt sein großes Unternehmen oder seine mehreren großen Unternehmen.
Der Tesla-Chef, für alle, die es nicht kennen.
Genau, der Tesla-Chef, SpaceX-Chef und so weiter. Führt sein Unternehmen so direkt, ich sag mal fast handwerklich hemdsärmlich, wie deutsche Mittelständler oder deutsche handwerkliche Unternehmen auch führen.
Ja, da würden sich einige.
Und das
gab ja einige Probleme in letzter Zeit. Ja,
also. Das war jetzt. Also das finde ich. Egal, das mag sein. Das gibt es aber bei vielen Unternehmen. Und ich schätze seine Leistung unwahrscheinlich hoch ein, weil er einfach da ein Gamechanger ist, sich da voll hinterklemmt und mit Haut und Haaren seinen Laden führt, als CEO, nicht als persönlich haftender Gesellschafter oder als Inhaber einer Bäckerei, sondern mit allen Dingen, mit Börsenkrach und Gegenwind von der Börse, von Shortsellern und was weiß ich alles. Schafft er es, in einer Branche, wo sich lange nichts geändert hat, wie der Automobilindustrie, eben ein ganz anderes Konzept dahin zu stellen. Einfach dadurch, dass er schneller ist und besser ist und klarer ist und das erkannt hat. Und das verdient wirklich höchsten Respekt.
Letzte Frage.
Letzte Frage, genau. Kommen wir nach Deutschland. Wir stellen allen unseren Gästen eine Frage nach der Schulnote für Deutschland von 1 bis 6. Wie Sie in Ihrem Bereich das so sehen? Also sagen wir mal jetzt.
Also jetzt nicht das Bäckerhandwerk. Da sind wir gut, das wissen wir.
Aber in Sachen Elektromobilität, Sie haben sich damit viel beschäftigt, kennen die regionalen Probleme.
Also ganz Deutschland.
Ganz Deutschland, aber auch, wo sehen Sie uns aus Ihren Erfahrungen notenmäßig?
Also Regierungspolitik hat bisher bei mir.
Also im Bereich Elektromobilität und Technologie,
ja,
ne?
Also genau, also technologisch die Note 4 minus. wir machen in Deutschland zu wenig aus den Fähigkeiten der Menschen, die wir hier haben. Wir sind ein Volk der Teamplayer. Ob auf Ingenieursebene kriegen wir total gute Sachen hin oder auch beim Zusammenarbeit in handwerklichen Prozessen. Wir haben das duale Ausbildungssystem und Sie merken das zum Beispiel bei Fußball-, Welt- und Europameisterschaften. Wir sind eine gute Turniermannschaft. Wir Deutschen sind gute Teamplayer, eine gute Turniermannschaft. Und das ist die Gefahr, die ich langsam schwinden sehe in Deutschland, die ich bemerke bei meinem täglichen Tun mit den vielen Mitarbeitern hier und auch in der Gesellschaft. Und da muss man schon gucken, dass das wieder besser wird oder mindestens so bleibt, wie es jetzt ist und die einzelnen Partikularinteressen da nicht so stark die anderen beeinflussen, dass man nicht mehr leistungsfähig ist. Und das ist meine Angst, die ich habe, die sich jetzt auch zeigt an dem Hintendransein, an dem früheren Champion in der Automobilindustrie, der jetzt von vielen, auch schon von hier vom früheren Opel-Chef zum Beispiel gerade im Interview, der echt Angst äußert, was sich da jetzt entwickelt und welchen Schaden der Standort Deutschland da nehmen kann. Da muss echt mit anderen Konzepten gegengearbeitet werden. Also deswegen ist das, sagen wir mal, vom Team und vom Humanitären her, ist es für mich eigentlich eine 5, was daraus gemacht wird. Da muss man ein paar Rahmenbedingungen ändern und die Zusammenarbeit der Menschen untereinander ändern. Der Unternehmer ist nicht immer der Böse, im Gegenteil, wir sitzen in einem Boot. Das ist natürlich viel durch hohe Managergehälter und das Verhalten einzelner Manager bei Großkonzernen kommt es anders rüber. Und das macht es uns im Kleinen hier auch schwer und die Zusammenarbeitsfähigkeit leidet leider. Da müssen wir was gegen tun, weil wir haben eigentlich tolle Voraussetzungen hier.
Okay. Roland Schön, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Gerne schön. Ja.